Seit 3 Tagen ist es öffentlich. Hacker sind in die Netzwerke der Bundesregierung eingedrungen. Wohl schon seit Ende 2016 bewegen sie sich dort im zentralen Datennetz der Bundesverwaltung, dem Informationsverbund Berlin-Bonn, kurz IVBB. Und das ist so etwas wie das Intranet für Bundesrat, Bundeskanzleramt, Bundesministerien, den Bundesrechnungshof und diverse Sicherheitsbehörden.
Man kann sich vorstellen, wie sensibel die Daten sind, die hier unterwegs sind, weswegen dieser Angriff auch als schwerwiegender bewertet werden muss als etwa der Hack des Bundestags im Jahr 2015. Und was die Sache noch schlimmer macht, der Angriff dauert wohl noch an, obwohl man laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière das Ganze wohl unter Kontrolle gebracht habe.
Was ist noch bekannt? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Technikjournalisten Peter Welchering. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Also, was weiß man denn jetzt genau zu diesem Zeitpunkt?
Regierungsamtlich ist da ganz, ganz wenig bekannt. Stattdessen war der Freitag sozusagen der Tag der Fake News und der Falschmeldung in dieser Angelegenheit. Wir wissen, dass Schadsoftware eingeschleust wurde, eben in dieses Netzwerk. Im Zentrum des Angriffs stand nach Behördenangaben das Auswärtige Amt. Wir wissen, dass Schadsoftware inzwischen isoliert sein soll. Deshalb wird davon gesprochen, dass die Angriffe anhalten würden. Aber dahinter steht eigentlich nur die Tatsache, dass eben die Schadsoftware, die gefunden wurde, von den Speicherbereichen her so isoliert wurde, dass sie keinen Schaden mehr anrichten kann, dass sie nicht mehr auf andere Speicherbereiche zugreifen kann. Und regierungsamtlich wird eine Verbindung zu russischen Hackern hergestellt. Das ist sozusagen die regierungsamtliche Seite. In der Sicherheitsszene, da wird das Thema auch kräftig diskutiert. Und da wird vor allen Dingen Bezug genommen auf den Bundestagshack. Der war ja im Jahr 2015 und der hatte dazu geführt, dass große Teile dieses Parlacom-Netzwerkes, so heißt ja dieses Bundestagsnetzwerk, eben vor 2,5 Jahren ausgetauscht werden mussten. Und schon damals, vor 2,5 Jahren, haben Sicherheitsexperten darauf hingewiesen, dass eben nicht nur beim Bundestagsnetzwerk, sondern auch beim Regierungsnetzwerk die Schnittstellen, etwa ins Internet, das Problem sind. Und über diese Schnittstellen kommen Datenpäckchen in die Netzwerke rein und eben auch Schadsoftware.
Können Sie mal erklären, wie diese Angriffe rein technisch ablaufen? Also worüber und wie wird denn die Software eingeschleust?
Da gibt es eigentlich ein, ja, ich sag mal, fast gleiches Muster. Zunächst werden Informationen über die sogenannte Firmware, also über Steuerungssoftware, etwa von Ein- und Ausgabesystemen der PCs oder der Festplatten oder der Bildschirmtreiber gesammelt oder eben auch solcher Schnittstellen, wie die da im Regierungsnetz zum Internet hin eben installiert sind. Und danach erfolgt die Auswertung der installierten Kommunikationssoftware, inklusive Browser übrigens. Und dabei findet man in der Regel Sicherheitslücken. Und diese Sicherheitslücken, die kann man dann nutzen, um Spionagesoftware über diese Sicherheitslücken in das System zu bringen. Und dann gibt es einen zweiten Angriffsweg oder Angriffsvektor, sagen die Experten auch dazu. Da werden Mail-Attacken gefahren. Bei Mail-Attacken werden Mitarbeitern Mail-Anhänge mit Schadsoftware zugestellt. Und wenn sie dann diese Anhänge öffnen, dann ist die Schadsoftware auf ihrem PC und kann sich von da aus weiter verbreiten. Und gleichzeitig werden dann beispielsweise auch bekannte Links auf amtliche Websites in gefälschte Mails eingebaut. Und wenn der Mitarbeiter, der diese Mail bekommen hat, beim Anklicken sozusagen einer für ihn ja legitimen Webadresse dann auf eine Fake-Adresse umgeleitet wird, dann installiert sich auf seinem PC eben auch wiederum Schadsoftware. Das sind so die beiden Hauptangriffsvektoren, die man immer wieder findet.
Als jetzt dieser Fall bekannt wurde, da wurde dann auch ganz schnell gemutmaßt, russische Angreifer könnten dahinter stecken. Wäre es nicht an der Zeit, dass die Sicherheitsbehörden zumindest teilweise offenlegen und zu versuchen zu erklären, warum sie auf russische Hacker tippen? Offenbar haben sie ja den Angriff erstmal eine Weile weiterlaufen lassen, um mehr zu erfahren. Aber was ist es genau und wäre so eine Transparenz dann jetzt nicht sehr sinnvoll?
Also diese Transparenz wäre sehr sinnvoll, aber die Bundesregierung bzw. auch andere Sicherheitspolitiker haben im Augenblick ja mit etwas, ja ich sag mal zwiespältigen Argumenten einfach die Lage zu erklären versucht. Beispielsweise wurde gesagt, naja, in der Schadsoftware, da fanden sich dann kyrillische Schriftzeichen oder Hinweise darauf, dass ein kyrillischer Zeichensatz auf dem PC, mit dem die Schadsoftware bearbeitet wurde, installiert war. Ja, nur liegt Schadsoftware noch gar nicht vor, das kann man im Augenblick noch gar nicht sagen. Oder dann wurde gesagt, die Angriffe oder die Arbeit an der Schadsoftware, die fand zu Zeiten statt, die in Moskau büroübliche Zeiten sind. Auch das kann man noch nicht sagen, weil eben diese Schadsoftware noch nicht vorliegt. Und auch diese Dinge können eben sehr leicht dann auch gefälscht werden. Die Bundesregierung bevorzugt hier offensichtlich diese veraltete Prinzipien so in Richtung Security by Obscurity, also Sicherheit durch Verschweigen. Und das hat damit zu tun, die Bundesregierung will nämlich die von Sicherheitsforschern ja auch geforderte Transparenz unbedingt vermeiden. Denn genau dieses Transparenzgebot, das würde ja auch erfordern, dass man systematisch nach Sicherheitslücken sucht und sie dann schließt.
Ja, aber warum schließen Sie die denn dann nicht? Also warum lassen Sie die denn offen?
Ja, das ist eine viel diskutierte Frage und die hat einfach damit zu tun, dass immer dann, wenn es um systematisches Schließen von Sicherheitslücken geht, das war auch beim IT-Sicherheitsgesetz der Fall, die Nachrichtendienste und die Sicherheitsbehörden sagen, das könnt ihr nicht machen, denn diese Sicherheitslücken brauchen wir, damit wir beispielsweise unsere Spionageprogramme darauf aufsetzen können und damit arbeiten können. Oder die Bundeswehr sagt ganz klar, diese Sicherheitslücken brauchen wir, denn ohne diese Sicherheitslücken funktionieren unsere digitalen Waffen nicht. Und das ist eben das Problem. Wenn man diese Sicherheitslücken schließen würde, könnte man die eigenen Systeme sicherer machen. Gleichzeitig hätte man eben die Angriffswaffen im digitalen Bereich und die Spionagesoftware auch nicht mehr zur Verfügung.
Der oft zitierte IT-Experte Sandro Geigen, der hat am Mittwoch in den Tagesthemen zu mehr Aufrüstung der Behörden aufgerufen, vor allem mehr offensive Werkzeuge. Ist ein Angriff hier wirklich die beste Verteidigung? Wird sich dann nur noch gegenseitig infiltriert?
Dann würde sich gegenseitig infiltriert und deshalb ist Angriff auch die schlechteste Verteidigung. Und das aus gleich mehreren Gründen. Also zum einen müssen für Angriffe ja eben die gefundenen Sicherheitslücken offen gehalten werden, damit auch digitale Angriffe funktionieren. Und damit hat man großes Sicherheitsrisiko. Zum anderen ist ja ganz oft nicht klar, wen man denn überhaupt angreifen soll. Auch in diesem Fall mit dem Regierungsnetz, da werden ja im Augenblick mindestens zwei Hackergruppen als Angreifer genannt. Wen soll man dann jetzt angreifen? Beide Hackergruppen? Das dürfte auch gar nicht so einfach sein, weil man gar nicht so genau weiß, wo die sitzen. Dann wurde der russischen Regierung unterstellt, die sei irgendwie an Hacks beteiligt. Bloße Spekulation, bloße Vermutung. Das ist gar nicht zu beweisen. Die Server- und Computerinfrastruktur einer anderen Regierung aber auf der Grundlage bloßer Vermutungen anzugreifen, das ist ja nicht nur völkerrechtswidrig, das ist wirklich regelrecht dumm. Ja, und außerdem kann man bei solchen Angriffen ja auch nie ausschließen, dass es Kollateralschäden geben wird. Also Begleitschäden sozusagen, ne? Zum Beispiel Stromausfälle, weil etwa zufällig auch Lastverteilungsrechner von diesen Viren betroffen sind und nicht nur die Server, die eigentlich abgeschossen werden sollten. Und allein aufgrund solcher Kollateralschäden verbieten sich eigentlich derartige Angriffe, denn da ist immer die Zivilbevölkerung mit getroffen. Da können unter Umständen dann eben auch Kliniken, Krankenhäuser, Stromversorgung, Wasserversorgung, Telekommunikation auch sehr stark beeinträchtigt sein.
Peter Welchering zu den Hackerangriffen auf die Netzwerke der Bundesregierung. Die Hoffnung, dass die in Zukunft sicherer werden, die kann man sich wohl abschminken.
Ja, da war der Kommentar des Chaos Computer Clubs wohl ganz passend. Die haben ja die IT-Systeme mit einer Wasserleitung verglichen, bei der an unendlich vielen Stellen das Wasser rausspritzt.
Und immer wieder wird nur darüber gestritten, ob man die Lecks nun mit blauem oder mit rotem Heftpflaster abdichtet. Von neuen Leitungen aber keine Spur.